Fahrenwald-Stories, der Podcast aus Hannover-Fahrenwald.
Stories aus Fahrenwald.
So vielfältig wie der Stadtteil.
Fahrenwald-Stories.
Unterschiedliche Themen, unterschiedliche Stimmen.
Mit Fahrenwald-Stories den Stadtteil neu entdecken.
Ohren auf, Fahrenwald.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Der folgende Podcast ist der Mitschnitt eines Gesprächs, das am 11. April im Freizeitheim Fahrenwald stattgefunden hat. Unter dem Titel Demokratie verteidigen haben wir jeweils einen Gast von den Omas gegen Rechts und von der mobilen Beratung Niedersachsen gegen Rechtsextremismus für Demokratie eingeladen, um miteinander zu diskutieren. Informationen zu weiteren Gesprächen der Reihe Themen und Torten bekommt ihr auf www.fzh-fahrenwald.de, in unserem elektronischen Newsletter und auf Instagram. Alle relevanten Links zum Thema Demokratie verteidigen findet ihr in der Beschreibung. Viel Spaß bei der ersten Episode von Themen und Torten.
So, herzlich willkommen hier im Freizeitheim Fahrenwald, im Open Fahrenwald zu Themen und Torten. Das ist unsere neue Gesprächsreihe zu gesellschaftlichem Engagement. Heute ist der erste Termin und deshalb möchte ich auch, bevor ich die beiden Gäste begrüße, ein bisschen was zu der Reihe sagen. Mein Name ist Jule Koch, ich werde das moderieren. Wir als Freizeitheim haben ja hauptsächlich Kulturangebote, ganz viele Angebote kultureller Bildung. Aber es geht eben immer auch um Begegnungen und es geht um das Zusammenleben und Stärkung des Zusammenlebens im Stadtteil oder auch darüber hinaus insgesamt in der Gesellschaft. Und so ist die Idee zu dieser Reihe entstanden, eine Gesprächsreihe zu gesellschaftlichem Engagement, ehrenamtlichem Engagement und zwar in ganz unterschiedlichen Themenfeldern. Heute starten wir, deswegen sind Sie auch hier, Demokratie verteidigen heißt es. Da geht es ganz explizit um Demokratie, auch inhaltlich. Aber eigentlich ist auch die ganze Reihe eine Übung in Demokratie, weil es geht darum, Lust zu machen, sich zu engagieren, mitzugestalten, mitzumachen, dabei zu sein. Also Demokratie heute ganz explizit, aber auch bei jedem unserer Themen. Und der nächste Termin ist auch schon am 7. Mai. Hier liegen überall so Flyer rum. Da geht es um aktive Nachbarschaftshilfe, gemeinsam statt einsam. Ja, also wir wollen bei Themen und Torten ehrenamtliches Engagement würdigen. Menschen, die schon etwas tun, aber wir wollen gleichzeitig auch Lust machen. Menschen, die vielleicht noch nicht engagiert sind, die aber vielleicht schon immer mal drüber nachgedacht haben und ihnen Ansatzpunkte zeigen, wie und wo man das tun könnte. Immer zwei Gäste werden aufeinandertreffen, die ihre Perspektiven austauschen, ihre Erfahrungen austauschen und sich eben über das Schwerpunktthema heute Demokratie verteidigen unterhalten. So viel zu Themen. Jetzt gibt's ja noch die Torten, die stehen da. Wir haben uns gedacht, Engagement darf auch gut schmecken und deshalb darf sich jeder Gast seinen Lieblingskuchen wünschen und ich backe die dann. Also gestern habe ich zwei Apfelkuchen gebacken. Ja, beide haben den sehr... Genau, und auf den müssen Sie noch ein bisschen warten. Wir werden jetzt eine Weile zu dritt sprechen, dann beziehen wir Sie auch natürlich mit Fragen, Kommentaren, Anmerkungen ein und ganz am Schluss stürzen wir uns dann alle gemeinsam auf die Apfelkuchen und können dann in so den letzten 20 Minuten dann auch gerne noch so informell weiterreden über das, was wir vorher schon angeschnitten haben. So, soweit zur Vorerklärung. Jetzt kommen wir zu den Gästen. Ich freue mich, dass ihr beide hier seid. Uta Sänger von Omas gegen Rechts Hannover und Ruben Bögeholz von der mobilen Beratung Niedersachsen gegen Rechtsextremismus für Demokratie. Herzlich willkommen. Ich würde gern starten mit wirklich eurem persönlichen Engagement und mit Ihnen, Frau Sänger. Also Omas gegen Rechts muss man, glaube ich, nicht viel erklären, was das für eine Gruppe ist. Die sind ja im Moment überall, auf allen Demos, überall in sowohl in den Medien als auch auf der Straße begegnet man überall den Omas gegen Rechts. Das ist eine Gruppe, die ursprünglich aus Österreich kommt, glaube ich.
Österreich,
ja. 2017. Aber seit wann gibt es die Omas in Hannover? Und wie sind Sie eigentlich zu diesem Engagement gekommen?
Die Omas in Hannover gibt es seit 2018, also schon fast 5,5 Jahre. Ich bin, glaube ich, zu diesem Engagement gekommen, wie ganz viele Menschen, die nicht in einer Ellbogengesellschaft aufgewachsen sind.
Das heißt?
Das heißt, ich glaube, alle Kinder haben ein stark entwickeltes Gerechtigkeitsgefühl, wenn es ihnen nicht aberzogen wird. Und reagieren sehr sensibel auf Ungerechtigkeiten. Und in meiner Kindheit war es genauso. Und ich glaube, da hat sich Engagement entwickelt in Form von einem sehr starken Unwohlsein beim Anschauen von extremen Ungerechtigkeiten. Und das hat ganz früh angefangen, wenn ich mal ganz früh anfange. Ich komme aus einem Pfarrhaus und wenn da Missionare mit Bildern von hungernden und kranken Kindern im Gepäck angekommen sind, da war mir klar, irgendwas stimmt auf der Welt nicht. Die Verteilung von Krankenhäusern und Schulen und Geld ist ungerecht. Und da will ich was gegen machen. Konnte ich damals noch nicht, weil ich noch nicht mal in der Schule war. Aber ich habe meinen Teddy und Äpfel und Kartoffeln in ein Paket gepackt, was natürlich nie angekommen ist. Das war sozusagen mein allererstes Engagement, was ich erinnern kann. Das nächste Ungerechtigkeitsgefühl war, und das wissen Menschen sind doch nicht gleich, meine Mutter durfte als Pfarrfrau nicht arbeiten, weil sie Frau war und musste als Frau des Pfarrers unbezahlte ehrenamtliche Pfarrfrau sein, obwohl sie ein abgeschlossenes Studium hatte. Fand ich auch tierisch ungerecht, war damals zumindest bei der Bayerischen Evangelischen Kirche so eingerichtet, konnte man nicht. Oder ein anderes Beispiel war, als ganz junge Studentin in der Randgruppenarbeit in so einem Brennpunkt, alle Kinder kamen automatisch in die Sonderschule. Und da war mir klar, man muss die Stellschraube früher ansetzen. Das war dann ein Grund, nicht Medizin zu studieren und nicht nach Lambarene als Ärztin zu gehen, sondern in der Politik an diesen Schrauben zu drehen. Und ja, meine Examensarbeit habe ich dann über Faschismus und Frauennationalsozialismus geschrieben, um da auch so wissenschaftlich dran zu bleiben. Und wenn man sein ganzes
Leben politisch
ist. Jetzt
kommen wir dem Thema schon mal näher, ne?
Ja. Das führte automatisch zur Beschäftigung damit, denn ich bin ja aus den Nachkriegsjahren. Da war ja dieses braune Gedankengut und die schwarze Pädagogik noch lange nicht aus den Köpfen. Und da wurden ja ehemalige Nazis noch Minister und Lehrer und Richter. Und es war völlig klar, das ist kein Zustand, man muss da was gegen machen. Und das führte automatisch mit der Beschäftigung mit dem Nationalsozialismus und in den Folgejahren dann damit, wo gibt es das immer noch, wo gibt es das schon wieder? Und das vereint alle Omas und Opas gegen Rechts, diese Wut darüber, sich jetzt schon wieder damit auseinandersetzen zu müssen. Ja.
Was ist denn, also Sie koordinieren ja die Omas gegen Rechts in Hannover, die Gruppe, kann man so sagen, oder? Ja, auf jeden Fall. Ja, Zustimmung aus dem Publikum, genau. Was ist denn das Besondere an der Arbeit? Es gibt ja mehrere Gruppen, die gegen Rechtsextremismus sich engagieren. Was ist das Besondere an der Gruppe der Omas oder Omas und Opas und an ihrem Auftreten? Kommt ja so ein bisschen harmlos daher, ne?
Ja, wir kommen total lieb daher. Wir sind meistens auch wirklich fröhlich und optimistisch, auch wenn wir ganz viel Wut haben über die Zustände. Aber ich glaube, wir wirken sehr offen, sodass viele sich eingeladen fühlen, mitzumachen. Aber das Besondere ist ja daran, dass die älteren Frauen noch nie als politische Kraft in der Öffentlichkeit aufgetaucht sind. Das war noch nie der Fall, sondern man assoziiert mit älteren Frauen immer Care-Arbeit, Fürsorgearbeit, Enkelkinder, Stricken, Kuchen backen und das alles. Aber nicht rabiate Frauen, die auf der Straße stehen mit Trillerpfeifen und eine Sitzblockade machen oder einen Rollatorenaufstand, wie wir das in Magdeburg gemacht haben. Sowas ist eher ungewohnt. Und anders ist auch, dass wir kein Verein sind, wir sind überparteilich. Man muss nichts unterschreiben, man muss nichts bezahlen, man kommt dazu und macht, was man kann und was man will. Und man muss nicht alt sein, keine Enkelkinder haben und nicht weiblich sein. Man muss nur sich für die Demokratie einsetzen wollen und Gesicht zeigen. Und das kann man überall, sogar zu Hause in der Familie. Wir haben ja auch viele immobile, ganz alte Menschen dabei. Und die machen auch mit.
Sehr schön. Das stimmt. Ich nehme die Omas auch als sehr positiv wahr. Und ich glaube, dieses Besondere, was Sie gerade gesagt haben, ältere Frauen nimmt man sonst nicht in dieser Rolle wahr. Das ist das, was es so besonders macht und so auffällig macht. Und ich hatte ja neulich auch einen Artikel gelesen, wäre ich selber nicht drauf gekommen, aber wo die Omas gegen rechts eigentlich auch als die wichtigste Frauenbewegung bezeichnet wurden, die es derzeit in Deutschland gibt.
Ja, hat sich so ergeben.
Mhm. Welche Erfahrungen machen Sie denn bei Ihren Aktionen? Also ich habe gerade gesagt, ich nehme das immer sehr positiv wahr. Ist das mit anderen auch so oder gibt's auch mal ungute Begegnungen auf der Straße?
Oh ja, sagt Maria, natürlich. Also die meisten Reaktionen sind sehr positiv, sind erhobener Daumen von Jungen. Beim Christopher Street Day, wo wir auch waren, weil es ja um Menschenrechte geht, haben uns junge Leute gefragt, könnt ihr uns adoptieren? So, ne, das sind ganz schöne Reaktionen. Oder ein Rocker, der kam und sagt, er möchte den Button bei sich auf seine Kutte machen. Den wollte ich adoptieren dann. Das sind ganz schöne, wir machen auch mit der Polizei sehr gute, also wir haben da ein gutes Verhältnis zu. Wir freuen uns sehr, dass sie uns immer so beschützen. Da reicht manchmal nur so ein kurzes Winken, wenn uns Schwurbler zu nahe kommen mit ihrer Kamera oder körperlich, dann kommen die sofort. Bedanken sich manchmal sogar bei uns, danke, dass sie das machen. Ganz ungewohnt, aber wir haben auch andere. Natürlich kommen hässliche Mails, kommen ganz fürchterliche Diffamierungen, Obszönitäten, Beleidigungen. Es kam auch schon mal jemand, der gespuckt hat. Sie kommen mit Kameras zum Film und fotografieren sehr nahe. Sie stellen die Filme in Schwurbler-Kanäle über Telegram, unterlegt mit irgendwelchen Lügen und Scheußlichkeiten. Ja, also gibt's auch. Wir bleiben da relativ ruhig dabei. In Berlin ist es anders, da werden die Omas gegen rechts härter angefasst, sowohl von der Polizei als auch von den Nazis, die da rumlaufen. Aber in Hannover haben wir bislang, und auch wenn wir in andere Städte gefahren sind, bisher konnten wir das alles gut aushalten.
Und sie werden ja auch immer mehr. Also ja. Ich glaube, besonders nach dem 7. Oktober hat die Bewegung nochmal ziemlich an Zulauf gewonnen. Was bedeutet das für die Bewegung? Was bedeutet es auch für Sie?
Ja, und vor allem nach den Enthüllungen jetzt bei Potsdam. Da seit dem 7. Oktober sind wir jede Woche auf der Straße, also vor der Synagoge. Auch kontinuierlich kommen auch immer Leute dazu. Aber seit den Enthüllungen im Januar wir uns verdoppelt quasi. Also wir sind jetzt 540 im Verteiler. Und das ist so viel, was sich geändert hat. Wir passen nicht mehr in unseren Raum. Da passen 25 ganz gut rein. Bei 80 stehen alle. Ich kann die Mails nicht mehr, die Newsletter nicht mehr einfach so verschicken. Da geht das System in die Knie. Es muss jetzt in Portionen verschickt werden. Also wir brauchen neue Räume. Auch wir müssen uns häufiger treffen, damit der Austausch überhaupt noch besser möglich ist. Es ist viel mehr Arbeit. Es ist eine, ich sag mal, locker 50 Stunden Woche ehrenamtlich so. Im Moment, um alle Kanäle zu bespielen, um alle Infos rauszuschicken, denn wir sind über Facebook in geschlossene Gruppen. Facebook ist das Mutterschiff der Omas, finde ich nicht schön, ist aber so aus Österreich rübergekommen. Da vernetzen sich alle. Das sind geschlossene Gruppen. Wir haben auch offene Seiten, aber das, wer liest Facebook? Also gibt's jetzt einen Insta-Kanal und das ist auch viel Arbeit, den immer zu bespielen und naja, aber es ist ja eine tolle Arbeit, das ist ja für einen guten Zweck.
Aber aus dem Ehrenamt ist ein Vollzeitjob geworden.
Ja, gewissermaßen. Okay.
Gut, vielen Dank erstmal. Ruben Bögeholz, die mobile Beratung Niedersachsen gegen Rechtsextremismus für Demokratie, kennen vielleicht nicht so viele wie die Omas gegen rechts. Deswegen würde ich sagen, stellen Sie doch zuerst mal vor, was ist das für eine Beratungsstelle und an wen richtet die sich eigentlich?
Ja, gerne. Hallo auch nochmal von mir. Danke für die Einladung auch. Die mobile Beratung Niedersachsen ist eine Beratungsstelle, die bei einem gemeinnützigen Verein hier angesiedelt ist. Wir werden finanziert vom Familienministerium des Bundes und seit diesem Jahr auch vom Land Niedersachsen. Also sind sozusagen aus öffentlichen Geldern finanziert. Wir haben 3 Regionalbüros in Niedersachsen, 1 in Verden, 1 in Oldenburg, quasi für den Norden, Nordwesten, Nordosten und 1 in Hildesheim für den Süden, also quasi alles ab Hannover und da bin auch ich tätig. Insgesamt sind wir zurzeit 12 KollegInnen. Unsere Arbeit besteht in erster Linie natürlich in der Beratungsarbeit für ganz verschiedene Zielgruppen. Also im Prinzip kann sich jeder, jede bei uns melden, die in ihrem Alltag, in ihrem Privatleben, auf der Arbeit, im Studium, in der Schule mit Rechtsextremismus konfrontiert ist. Rechtsextremismus verstehen wir dabei als sehr breites Phänomen. Also wir beraten nicht nur bei Problemen mit Neonazis, also der organisierten extremen Rechten im engeren Sinne, sondern auch bei alltäglichen Vorfällen von Diskriminierung, Rassismus, Antisemitismus, Antifeminismus. Und neben dieser Beratungsarbeit machen wir auch politische Bildungsarbeit, betreiben Öffentlichkeitsarbeit, geben kleinere Publikationen heraus. Ich habe hier vorne auch eine kleine Auswahl unserer Themenflyer mitgebracht, ja, arbeiten eng mit zivilgesellschaftlichen Bündnissen gegen Rechts zusammen, auch sehr eng mit den Omas gegen Rechts, hier in Hannover, auch in anderen Gruppen. Genau, das vielleicht so als erster Einblick in unsere Arbeit.
Genau, nochmal als Erklärung, wir haben sozusagen immer eine Person eingeladen, die als Aktivist oder Aktivistin engagiert ist und eben noch jemand, der aus einer anderen Perspektive, aus einer beruflichen, professionellen Perspektive auf dasselbe Thema schaut. Genau, das ist also der Ruben Bögeholz. Und dieser Beruf, dieser Job ist nicht ganz ungefährlich. Wir haben in dem Ankündigungstext bewusst nicht den Namen genannt. Auf Ihren Wunsch, was ist so gefährlich an dem Job oder wie gefährlich ist der?
Ja, also natürlich ist auch das Engagement, ehrenamtliche Engagement mit Risiken verbunden. Das ist vielleicht gar nicht kleiner als bei uns, aber wir als Beratungsstelle sind natürlich auch im Fokus einfach der organisierten extremen Rechten. Das ist regional vielleicht auch nochmal unterschiedlich. Also in Hannover gibt es auch immer wieder Vorfälle von extremen Rechten, aber zum Beispiel in Braunschweig ist es einfach so, dass es da ein sehr aktiven kleinen Kern gibt, der auch gezielt wirklich dann Aktionen durchführt. Also da ist die Gefährdungslage vielleicht nochmal regional eine unterschiedliche, aber im Allgemeinen müssen wir eben einfach bei unserer Arbeit bestimmte Vorsichtsmaßnahmen treffen. Also wenn wir zum Beispiel eigene Veranstaltungen durchführen, dann haben wir da auch immer ein Sicherheitskonzept, haben eine Ausschlussklausel. Also wenn wir sehen, dass da gezielt rechte Störer sich in das Publikum schleusen wollen, gehen wir da von vornherein gegen vor. Ja, also das bringt dieser Job einfach mit sich, dass man als Feindbild der extremen Rechten auftritt und ja, diese Maßnahmen einfach leider ergreifen muss. Ich glaube aber tatsächlich, dass das, also diese allgemeine Bedrohungslage ist da und Kollegin von mir ist es auch schon passiert, dass sie wirklich gezielt angefeindet wurden, persönlich angegriffen wurden. Ich glaube aber, dass das aktuell noch bei anderen Gruppen deutlich stärker ist. Also ich war, bevor ich bei der mobilen Beratung hier in Niedersachsen war, zum Beispiel bei einem jüdischen Verein in Berlin als Mitarbeiter tätig und da war einfach das Jüdisch im Namen und da war die Bedrohungslage noch eine deutlich andere, würde ich sagen. Also sowohl im Netz, einfach Hasskommentare, als auch auf der Straße, also dieser Verein Jüdisches Forum für Demokratie und gegen Antisemitismus hat rechtsextreme Kundgebungen dokumentiert und da musste man schon sehr stark schauen, dass man gut auf sich aufpasst, nicht allein auf solche Kundgebungen geht, weil diese Anfeindung, die Uta ja auch schon geschildert hatte, Beschimpfungen, Bespucken teilweise und so, das war da, würde ich noch was anderes, würde ich sagen. Genau, und aktuell sehen wir es zum Beispiel auch in Oldenburg, der Brandanschlag auf die Synagoge, Thema Antisemitismus, ich glaube, da ist die Gefährdungslage noch deutlich höher, aber allgemein bei unserer Arbeit müssen wir eben diese Vorkehrungen treffen.
Seit wann beschäftigen Sie sich mit Rechtsextremismus?
So seit etwa 10 Jahren, würde ich sagen. Also im Studium hat das angefangen. Ich habe Soziologie und Politikwissenschaft studiert und habe mich da dann mit Antisemitismusforschung, aber auch Rechtsextremismusforschung relativ viel auseinandergesetzt und habe dann auch ein Praktikum in dem Bereich gemacht, also bei einem Bildungsträger, der zu dem Bereich arbeitet, und bin so sozusagen nach dem Studium dann zur mobilen Beratung letztlich gekommen.
Mhm. 10 Jahre ist ja schon mal eine ganz gute Zeitspanne. Dann würde ich mich interessieren, was sich jetzt Ihrer Beobachtung nach in diesen letzten 10 Jahren verändert hat oder wie sich dieser Bereich entwickelt hat.
Also ich glaube, so das massivste Problem ist einfach diese Entgrenzung des Rechtsextremismus. Also dass rechtsextreme Haltungen, Einstellungen, auch Äußerungen nicht mehr öffentlich tabuisiert sind. Mittlerweile einfach, ich glaube, wir kennen das alle mehr oder weniger, auch aus dem eigenen Alltag, offen geäußert werden, von Menschen geäußert werden, von denen man das gar nicht erwartet hätte. Also wir haben es nicht mehr nur mit einer kleinen relativ klein organisierten extremen Rechten zu tun, sondern Rechtsextremismus ist ein gesamtgesellschaftliches Phänomen, das uns allen begegnet und mit dem man konfrontiert ist und mit dem man umgehen muss. Also diese Entgrenzung, würde ich sagen, ist der eine Punkt. Und ein anderer Punkt ist, glaube ich, dass die extreme Rechte das auch ganz gezielt als Strategie nutzt. Also ich habe heute nochmal in der Vorbereitung nachgelesen, die Mosaikrechte, das ist ein Begriff aus der neuen Rechten, so einer Strömung sozusagen des Rechtsextremismus. Mosaikrechte wird gezielt als Strategie verwendet. Dahinter steht die Idee, dass man sozusagen ganz verschiedene Akteure vereinen will. Also es geht nicht mehr um Grabenkämpfe, sondern man kann auch über Widersprüche, die Gruppen untereinander vielleicht haben, hinwegsehen und hat den einen großen gemeinsamen Nenner: antidemokratische Haltung, Menschenfeindlichkeit, Rassismus, und ja, versucht sozusagen sehr anschlussfähig zu sein für ganz verschiedene Milieus und leider auch für bürgerliche Rechte, teilweise vielleicht konservative Milieus. Also die extreme Rechte nutzt es auch ganz gezielt, sozusagen, ja, diese Entgrenzung, dass die in der Gesellschaft stattgefunden hat, und versucht da einfach, sich sehr stark untereinander zu vernetzen. Und ganz kurz, der letzte Punkt ist natürlich die AfD, also als die neue rechtsextreme Partei, die eine ganz, ganz große Rolle spielt.
Was sind denn die besonderen Herausforderungen in der aktuellen Situation in Niedersachsen? Gibt es da irgendwas, was speziell ist, was hier anders ist als in anderen Gegenden in Deutschland?
Also erstmal würde ich sagen, wir haben in Niedersachsen alle Spektren, Strömungen des Rechtsextremismus vertreten. Also wir haben eine AfD, die präsent ist, auch lokal. Wir haben Neonazis, die Situation in Braunschweig hatte ich gerade schon geschildert, wo es wirklich Bedrohungen auf der Straße gibt, wo Leute sich in ihrem Stadtteil nicht mehr sicher fühlen aufgrund neonazistischer Gewalt. Wir haben völkische Siedler, Siedlerinnen. Wir haben Reichsbürger, die Immobilien kaufen, Schulungszentren aufbauen, Kitas werden von völkischen Aktivisten unterwandert. Also ich würde sagen, das ist ein ganz vielfältiges Spektrum an Herausforderungen, und so eine spezielle Lage in Niedersachsen würde ich jetzt so erstmal eigentlich gar nicht sehen. Das Ganze, wir haben es leider mit dem ganzen Spektrum zu tun.
Okay, vielen Dank. Wir haben jetzt so ganz persönlich gestartet und von den eigenen Erfahrungen ausgehend. Jetzt wechseln wir mal zum großen Ganzen. Das heißt ja hier Demokratie verteidigen. Was bedeutet denn für Sie beide Demokratie? Vielleicht weniger als Staatsform, sondern eher so als Idee des Zusammenlebens.
Wir sind ja nicht nur gegen Recht, sondern für die Demokratie und wofür wir einstehen. Natürlich für ein respektvolles Miteinander, in dem niemand ausgeschlossen wird, in dem alle an der Gesellschaft teilhaben können, an der Politik mitwirken können und niemand aufgrund seines Geschlechts, seiner Herkunft, seiner Religion, seines Alters benachteiligt werden darf, in Freiheit, in Würde, so in groben Worten.
Ergänzungen?
Ja, also für mich geht es auf jeden Fall auch um Partizipation, also dass alle Menschen die Gesellschaft, in der sie leben, mitgestalten können. Und dann geht es natürlich aber auch mit dem Blick auf den Rechtsextremismus, was ja einfach mein Fokus oder unser Fokus als Beratungsstelle ist, glaube ich auch darum, dass Demokratie mit bestimmten Werten, mit Menschenrechten verbunden ist und ja, man deswegen sich sozusagen gegenüber diesen Werten, Menschenrechten nicht neutral verhalten kann. Also Demokratie ist auch eine wertegebundene Staatsform und auch Lebensform, glaube ich, die aktiv auch im Alltag von jeder und jedem gelebt werden muss. Und ja, deswegen sagen wir zum Beispiel in Fortbildungen für Lehrkräfte oder auch für Kita-Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter, die auch zu unserer Arbeit gehören, also solche Fortbildungsformate, dass man bei rechten Äußerungen sich nicht neutral verhalten kann. Also natürlich deckt das Spektrum der Meinungsfreiheit sehr, sehr viel ab, aber es gibt eben auch Grenzen. Und wenn man an den Punkt von Menschenfeindlichkeit, Rassismus, Antisemitismus gelangt, dann ist es, glaube ich, auch notwendig, einfach in der Demokratie zu sagen, solche Einstellungen bedrohen die Demokratie und wir können hier das jetzt nicht als eine legitime Meinung neben anderen abbilden.
Genau, da gehen wir voll mit.
Also Demokratie soll verteidigt werden. Wo sind denn die Gefahren für die Demokratie oder von welcher Seite? Kommen die nur vom Rechtsextremismus oder ist Demokratie auch noch anderweitig in Gefahr?
Verschwörungsideologen, die selber von sich behaupten würden, sie wären weder faschistisch noch rechtsextremistisch, die aber die Demokratie in Frage stellen, die das parlamentarische System in Frage stellen, die die Regierung destabilisieren wollen. Das sind Demokratiefeinde, obwohl sie jetzt sich nicht als Rechtsextremisten bezeichnen würden. Diese ganzen Querdenker-Demos, die wir hatten, die sagten, wir haben mit Nazis nichts zu tun. Und trotzdem wurde vom Verfassungsschutz in der Folge dann so eine spezielle Kategorie eingeführt, Destabilisierung des Staates, weil sie eine Gefahr sind für die Demokratie. Zum Beispiel jetzt. Also wir hätten da bestimmt noch ganz viele Beispiele. Wenn aus demokratischen Parteien Äußerungen kommen, die den rechten Rand befeuern, dann ist das auch Demokratie zerstörerisch. Dann sind das Brandstifter, die etwas in Gang bringen, was nicht mehr einzufangen ist. Ich denke da an das Beispiel mit der Zahnbehandlung.
Von Friedrich Merz.
Ja, zum Beispiel. Das hat in der Folge ganz viele Ressentiments, Ausländerfeindlichkeit, Rassismus. Und das spült sie hin zu diesen populistischen Äußerungen der AfD. Die sagt, ja, natürlich, raus mit denen. Deportation, Remigration, zum Beispiel.
Ja, kann ich auf jeden Fall nur zustimmen. Frage war ja, ging ja glaube ich auch in so eine Richtung, ist nur Rechtsextremismus quasi eine Gefahr für die Demokratie? Da würde ich auch erstmal nochmal sagen, es geht wie gesagt nicht nur um eine extreme Rechte, also es geht auch um rechtsextreme Haltung oder antidemokratische Haltung in der Mitte der Gesellschaft, in der Mehrheitsgesellschaft. Es werden ja alle 2 Jahre von der Mitte-Studie der Friedrich-Ebert-Stiftung auch rechtsextreme Einstellungen in der Mitte der Gesellschaft, wie der Name schon sagt, untersucht. Und ich finde diese Studie immer sehr anschaulich. Also da ist bei der aktuellen Studie rausgekommen, dass 8% ein manifest rechtsextremes Weltbild haben. Und dieses rechtsextreme Weltbild setzt sich eben aus verschiedenen Einstellungen zusammen. Und ich glaube, das Problem beginnt immer schon, wenn Leute eben einzeln diese Einstellung teilen. Also Problem ist nicht nur sozusagen der überzeugte Neonazi, der dann das ganze Set an Einstellungen hat, sondern einfach die weite Verbreitung einzelner Einstellungsmerkmale. Und die sind eben in der Mitte der Gesellschaft verbreitet, aber auch in linksalternativen Milieus, was ja zurzeit gerade ganz deutlich wird im Antisemitismus, im Israel-Hass, der ja wirklich leider massiv an einzelnen Hochschulen, auch weltweit an den Hochschulen, bei Strömungen, die sich als links, als kapitalismuskritisch sehen, verbreitet ist und ja wirklich auch gewalttätige Auswirkungen hat und auch einfach die antisemitische Gewalt des 7. Oktobers verharmlost.
Ja, kann ich nur zustimmen. In Berlin waren es in kurzer Zeit hintereinander an 3 Hochschulen antisemitische Ausschreitungen mit Verletzungen an Hochschulen. Das muss man sich vorstellen, ja.
Ja, und ich glaube, dieser Punkt Antisemitismus zeigt auch nochmal dieses Querfront-Thema. Also das hattest du ja schon kurz angesprochen. Gruppen, die eigentlich gegen Rassismus arbeiten, laufen auf einmal mit rechtsextremen neonazistischen Gruppen, wenn es gegen Israel geht. Also auch dieser Spruch, der auf diesen Demos kursierte, Free Palestine from German Guild. Also da kommt von linken Studierenden, die sich gegen Rassismus engagieren, kommen auf einmal diese erinnerungsfeindlichen, gegen die NS-Aufarbeitung gerichteten Parolen, was man vorher eigentlich eher von der AfD zum Beispiel erwartet hätte. Ich finde, das zeigt sich nochmal ganz massiv seit dem 7. Oktober.
Und was du anfangs schon sagtest, dass ein bestimmter Sprachgebrauch in der Mitte angekommen ist, was vorher sich niemand gewagt hätte zu sagen, plötzlich eine Art von Normalität gekriegt hat. Und je häufiger in Talkshows AfD-PolitikerInnen ihre Fake News sagen können, dann stehen sie im Raum. Und dann kann man noch so dolle dagegen argumentieren, sie stehen im Raum, sie waren gesagt, sie haben sich eingeprägt und bleiben. Und das ist brandgefährlich. Und noch was fällt mir ein. Die soziale Schere, wenn sie immer weiter auseinandergeht, ist das eine Gefahr für die Demokratie, weil Menschen, die davon betroffen sind, populistischen Argumenten gegenüber sehr offen sind.
Sie hatten eben die Mitte-Studie angesprochen. Es gibt ja auch immer wieder Umfragen zum Thema Demokratie, wo so Zufriedenheit und Unzufriedenheit mit dem demokratischen System abgefragt wird. Finde ich auch immer erschreckend, wie viele Menschen unzufrieden sind mit der Demokratie. Wo genau sind die Leute mit unzufrieden und woher kommt das? Demokratie ist ja nicht einfach, ne? Ist ja nichts für Anfänger. Demokratie ist ja auch Streit, ist ja sich auseinandersetzen mit anderen Meinungen, die mir vielleicht nicht passen. Das gehört ja auch mit dazu. Liegt es daran oder woran liegt es?
Ja, also bin jetzt kein Experte in Demokratietheorie, aber ich würde sagen, das ist schon ein Punkt. Also Demokratie ist ja einfach auch eine konflikthafte Gesellschaftsform und Staatsform. Also Konflikte muss man aushalten, man muss Kritik aushalten. Es gibt natürlich, wenn es zu Beleidigungen kommt, eine Grenze auch. Dann wäre das keine Kritik mehr, aber erstmal muss ich es aushalten, für meine Äußerungen kritisiert zu werden, wenn Menschen der Ansicht sind, die sind, also gut begründet, rassistisch, frauenfeindlich, antifeministisch, antisemitisch, dann muss man damit klarkommen. Das, ja, ist, glaube ich, häufig wird das, erlebe ich das so, dass das dann vorschnell als antidemokratisch, auch im Umgang mit der AfD dargestellt wird. Da würde ich sagen, nein, wenn das gut begründet ist, dann muss man das auch so klar benennen. Und ein anderer Punkt, glaube ich, der ja vielleicht auch diese Unzufriedenheit mit der Demokratie bedingt, ist, dass es ja auch eine sehr offene Lebensform, Gesellschaftsform ist. Also man kann das eigene Leben frei gestalten, anders als in autoritären Regimen. Man muss mit dieser Freiheit sozusagen auch umgehen. Was natürlich eine Herausforderung ist, was total gut ist, dass es diese Freiheit gibt, aber trotzdem ist es, glaube ich, für autoritäre Menschen doch einfacher, sozusagen mit klaren Vorgaben, ja.
Es ist einfach kompliziert.
Genau, ja. Man muss eben auch mit der Freiheit umgehen können, ja.
Und auch mit Fremdheit vor allem dann, wenn die Freiheit auch die Freiheit der anderen ist und man fremde Gesichter, fremde Kulturen, fremde Lebensweisen plötzlich um sich hat. Und krisenhafte Situationen dazu kommen, Energiekrisen, Kriegsgebiete, wenn gesellschaftlich Veränderungen anstehen, die Einschnitte bedeuten, die persönliche Einschnitte bedeuten. Und wenn dann die Populisten hergehen, auch aus den eigenen Reihen, und die Parteien, die versuchen, sozialökologisch Krisen gut zu bewältigen, als Verbotsparteien diffamiert werden und in die Schneise dieser Populisten von der rechten Ecke schlagen, dann kommt so eine Demokratiemüdigkeit. Dann kommt dieses Gefühl, nee, also so kann das nicht weitergehen. Wir brauchen jetzt was ganz anderes. Und alternativen Vorschläge sind ja eben keine demokratischen Vorschläge, sondern nur eben sehr versteckt, sehr totalitäre Ideen. Aber das hängt mit diesen, wie damals vor 100 Jahren schon, nach der Weimarer Republik. Krisenhafte Situationen bringen die Menschen dazu, aus Angst vor Verzicht nach der starken Hand zu rufen. Und die Sündenböcke, die präsentiert werden, ob das jetzt die sogenannte Verbotspartei ist oder ob das die Ausländer sind, die im Moment wieder ganz stark zu Sündenböcken gemacht werden und demigriert, remigriert werden sollen, das zündet dann, das hält.
Wie können wir denn Demokratie üben? Muss ja nicht gleich im ganzen großen Staatswesen sein, es kann ja auch im ganz kleinen sein, im eigenen Lebensumfeld, in Vereinen, in Familien, in Schulen. Wie übt man Demokratie?
Zum Beispiel so.
Ja, würde ich auch sagen. Also ich glaube, das können wir alle in den Kontexten, in denen wir uns bewegen, üben, sich einfach selbstkritisch, auch reflektiert mit Partizipation, Strukturen, verhärteten Strukturen auseinanderzusetzen. Also in Vereinen ist das ja schon so ein bisschen angelegt, aber ich glaube, das geht auch einfach in anderen Kontexten und ja, ist quasi, da würde ich mich gar nicht so als Experte sehen, sondern das ist, glaube ich, eine Aufgabe, die uns alle betrifft und mit der wir uns alle auch befassen sollten.
Guter Übergang. Bevor wir jetzt öffnen auch für Kommentare und Fragen aus dem Publikum. Was ist denn eurer Meinung nach im Moment, wir stehen ja relativ kurz vor der Europawahl, besonders wichtig, wenn man an Engagement denkt für Demokratie? Gibt es was, wo ihr sagt, das würden wir euch ans Herz legen?
Geht wählen. Wählt demokratisch. Guckt die Wahlprogramme an. Wer hat die besten Lösungen für die Krisen, die jetzt anstehen, für den sozial-ökologischen Umbau? Gibt Wahl-O-Mat als eine Möglichkeit. Es gibt die Wahlprogramme überall nachzulesen. Aber wählen ist wirklich sehr wichtig. Und sich zu engagieren. Und was Ruben vorhin sagte, zu widersprechen. Immer, egal wo Unsinn erzählt wird, widersprechen. Und sei es nur, wenn einem das Argument nicht einfällt, zu sagen, das stimmt so nicht. Aber nicht einfach weghören. Das ist total wichtig. Denn alles, was gesagt wird und so stehen bleibt, bleibt so stehen. Andere hören das und es bleibt bei denen im Ohr. Und es bleibt aber auch im Ohr, wenn jemand sagt, nein, das ist falsch. Du erzählst hier Unsinn.
Dem habe ich eigentlich gar nicht mehr viel hinzuzufügen. Ein anderer Punkt, der auch in unserer Arbeit immer eine wichtige Rolle spielt, den wir auch versuchen zu vermitteln, ist, glaube ich, einfach auch Betroffenen zuzuhören und Betroffene ernst zu nehmen, anzuerkennen, deren Perspektiven, also sei es in Schule, sei es im Wahlkampf, Angriffe auf Wahlkampfbüros oder Bürgerbüros, sei es in anderen Kontexten. Häufig ist es, glaube ich, leider noch so, dass man sehr stark immer diese Täterperspektive einnimmt, was ja auch ein wichtiger Punkt ist, sich mit den Gründen dafür auseinanderzusetzen und das klar zu kritisieren. Aber ich glaube, häufig fällt dann einfach auch dieser Blick Betroffene, was wünschen die sich, was ist deren Sichtweise, das hinten runter. Und ja, ich glaube, wir sind alle auch irgendwie in unserem Alltag natürlich mit solchen diskriminierenden, vielleicht auch rechten, rechtsextremen Vorfällen konfrontiert. Und wie Uta schon gesagt hat, ist es da immer ganz wichtig zu widersprechen, einzuschreiten, Leuten beizustehen, nicht wegzugucken und eben auch, wenn man in der U-Bahn zum Beispiel oder im Bus mal eine Situation mitbekommt, Leute zu fragen, brauchst du noch was? Kann ich dich noch irgendwie unterstützen, ihnen also beizustehen? Und ich glaube, das geht auch immer im Alltag.
So, also ganz viel Engagement, einfach ganz praktisch im Alltag, bei Dingen, Situationen, die einem begegnen, die man miterlebt. Dann gibt es die Omas gegen rechts. Fallen euch noch andere Sachen ein, wenn Leute sagen, ja, Demokratie hat mich schon immer beschäftigt, ich würde da gerne über den Alltag hinaus mich engagieren. Was gibt es da noch, also außer den Omas natürlich?
Es gibt ganz viel. Es gibt Fridays for Future, Students for Future, Grandparents for Future, Christians for Future. Und so wie bei uns das Spektrum ja auch sehr breit ist und auch ökologische Fragen mit einbezieht, ist es ja auch bei Fridays for Future so, dass sie auch gegen rechte Klimaleugner, Klimawandelleugner auf die Straße gehen und die Themen überschneiden sich. Hauptsache, man engagiert sich irgendwo oder man geht in eine Partei und wirkt dort mit, macht aktiv Politik, widerspricht, diskutiert die Programme und gestaltet sie mit. Also engagieren ist total wichtig, denn das wirkt ja auch wieder zurück auf die Familie, aufs direkte Umfeld, im Arbeitskreis, also im beruflichen Umfeld. Dort Meinung zu bilden und nicht zu still zu sein, wenn man Unsinn hört, sondern mit den Leuten zu reden. Das ist so wichtig, gibt eigentlich keine Grenze, wo man sich nicht betätigen könnte.
Ja, und natürlich gibt's noch nach den oder neben den Omas gegen Rechts auch zivilgesellschaftliche Bündnisse. Also ihr macht ja eine ähnliche Arbeit, aber in Ahlem zum Beispiel gibt es das Bündnis Ahlem für Vielfalt, was auch sehr offen ist, wo man zu Treffen zum Beispiel gehen kann. Also das, da gibt es wirklich vielfältige, niedrigschwellige Möglichkeiten auch. Und daneben ist, glaube ich, eine Möglichkeit auch wieder in den Kontexten, in denen man sich bewegt, sei es jetzt zum Beispiel im Sportverein, im Kulturverein, vielleicht auch auf einer institutionellen Ebene sozusagen Engagement gegen Rechts zu verankern. Also wir beraten auch häufig Institutionen, Schulen, Kitas, Sportvereine, Kulturvereine, wie sie Leitbilder gestalten können, unterstützen sie bei diesem Prozess, sich eben auch mit den eigenen Strukturen auseinanderzusetzen, also sowas zum Beispiel anzustoßen, wenn man irgendwo, sei es ehrenamtlich oder auch mit der Arbeit sozusagen in so einem Feld tätig ist, solche Prozesse vielleicht auch anzustoßen.
Ist ja auch gleichzeitig ein Üben von Demokratie, wenn man sich im Verein einigen muss, wie man Dinge organisiert und handhabt. Gut, vielen Dank schon mal. Ich würde euch jetzt eins der Mikrofone wegnehmen wollen, dass wir das fürs Publikum haben. Sie haben sich vorher schon mal gemeldet, genau.
Also vielen Dank für die tollen Eindrücke, die Sie aus Ihrer Arbeit mitgebracht haben. Zwei Dinge ganz zum Schluss ist mir aufgefallen. Ich glaube, es geht darum, dass wir alle erstmal eine Haltung haben, möglichst eine demokratische, und die dann auch offen vertreten. Also ich glaube, es geht wirklich erstmal um die grundsätzliche Einstellung, die wir haben und die im Kleinen und im Alltag tatsächlich laut und deutlich äußern. Das erlebe ich immer mal wieder, wenn ein dummer Spruch gemacht wird über Israel oder über Juden, da werde ich schon immer belächelt, dass ich dagegen halte. Nun kommen Frau Hassel nicht aus der katholischen Kirche von nebenan. Ich glaube, wenn man heutzutage noch katholisch ist, hat man schon mal eine gewisse Grundhaltung, die einfach demonstrativ auch ein bisschen nach außen zu tragen, würde schon helfen. Weil ich glaube, wo wir ein bisschen wenig drüber gesprochen haben, was die Ursache für diesen Sinneswandel in der Gesellschaft ist. Es gibt überall wieder Untersuchungen, dass die Toleranz abnimmt, dass die Leute, wie wir vorhin schon mal gehört haben, nach der starken Hand suchen. Und da frage ich mich, wie kann das innerhalb von so kurzer Zeit, und ich überblicke nun 64 Jahre bundesrepublikanischer Entwicklung, wie kann es, wo wir alle euphorisch waren nach dem Mauerfall, auf einmal solche Rückschläge geben? Und da glaube ich, dass wir an vielen Stellen ein bisschen zu intolerant sind. Da möchte ich Sie kurz zitieren oder kritisieren. Ich finde es ein bisschen schade, dass dann so ein wirklich dummer und populistischer Spruch von Herrn Merz, der vor Monaten mal gefallen ist und seitdem nie wieder breitgetreten wird, dass das immer wieder hervorgeholt wird. Und ich gehe jetzt mal davon aus, dass auch Sie glauben, dass ein CDU-Vorsitzender auf dem demokratischen Boden agiert und nicht irgendwie nur, weil er so einen wirklich dummen Spruch gemacht hat über die Patienten in Zahnarztpraxen, auch automatisch in diese Ecke gestellt wird. Ich glaube, dass wir da vorsichtig sein müssen, wen wir ansprechen. Diese unglaublichen Umfragezahlen für die AfD, die mich wirklich schockiert zurücklassen, das sind ja nicht alles Nazis. Und ich glaube, es fehlt an der richtigen Kultur der Kommunikation. Und das haben wir hier leider auch erlebt. Und da frage ich mich, wie können wir das besser machen? Wie kann die Kommunikation stattfinden mit diesen Menschen? Die müssen wir zurückholen. Denn offensichtlich gibt es ja einen Nährboden für dieses Gedankengut. Und das finde ich eher erschütternd. Frage mich, wo es herkommt. Und wie können wir mit unserer Haltung, wie können wir mit einer Kommunikation das Ruder wieder ein bisschen zurückreißen?
Dankeschön. Das sind ja zwei Aspekte. Ne? Das eine hatten Sie ja vorher auch schon angesprochen, dass es so zugenommen hat, normal geworden ist. Sie haben es als Beobachtung geteilt, aber keine Begründung. Das heißt, das wäre tatsächlich vielleicht zu überlegen, woher kommt es eigentlich? Und das andere ist, es ist ein Hinweis oder ein gemeinsames Überlegen, wie gehen wir damit um? Wie können wir Kommunikation wieder besser machen? Wie können wir den Streit auch, der ja normal ist, der zur Demokratie dazugehört, weniger feindselig miteinander machen, sondern eher fruchtbar?
Ja, also die Frage nach den Ursachen ist natürlich super komplex, kann ich jetzt hier auch nicht klären. Aber ich würde sagen, der eine Punkt ist, glaube ich, auf jeden Fall die AfD, also einfach als die zentrale rechtsextreme Partei, die auch schon jetzt seit mehreren Jahren einfach eine rechtsextreme Partei ist, die vielleicht mal anders angefangen hat, aber sich seitdem stetig radikalisiert hat. Und diese Partei hat einfach, vor allen Dingen auch bei jungen Menschen, glaube ich, ein anderes Image als die NPD, die jetzt ja die Heimat heißt, oder der Dritte Weg oder die Rechte, also wirklich neonazistische Parteien, sondern die kommt vielleicht aus einem anderen Spektrum, aber diese völkischen Kräfte waren von Anfang an auch schon dabei. Die hatten vielleicht nicht diese Hegemonie, diesen Einfluss von Anfang an, aber die waren schon von Anfang an dabei. Und ich glaube, die AfD hat einfach dazu beigetragen, dass solche rechtsextremen Haltungen enttabuisiert wurden.
Aber wieso? Was spricht das an?
Naja, also die Haltung waren vielleicht, also als Ursache jetzt sozusagen, die Haltung waren ja vielleicht schon vorher da, aber jetzt werden sie geäußert. Jetzt wird diese Partei auch gewählt, jetzt sitzt sie in diversen Landesparlamenten, im Bundestag. Das ist, glaube ich, quasi die Ursache, warum diese Präsenz jetzt so stark ist. Die Ursache dahinter, da würde ich auch dann tatsächlich gesellschaftstheoretisch argumentieren. Rechtsextremismus, Verschwörungsdenken, Antisemitismus sind letztlich Umgangsweisen mit der Komplexität, Widersprüchlichkeit, allen Unannehmlichkeiten auch der Moderne, des Kapitalismus, und ja, bieten sozusagen eine Umgangsweise damit, indem man Schuldige benennt, indem man eigene Widersprüche sozusagen ausblenden kann, nach außen projizieren kann. Das ist quasi, würde ich sagen, gesellschaftstheoretisch die Ursache, aber da sind wir quasi bei einer grundlegenden Frage. Also das lässt sich nicht so leicht verändern, und deswegen würde ich sagen, man muss quasi daran ansetzen, also Rechtsextremismus klar zu widersprechen, und dazu gehört eben auch die AfD klar auszugrenzen und zum Beispiel auch nicht, wie es ja heute Abend stattfindet, dann der CDU-Spitzenkandidat in Thüringen ein TV-Duell mit Björn Höcke durchführt. Also dadurch wird diese Position einfach normalisiert. Das hat, finde ich, auch nichts mit Demokratie zu tun, dass man die AfD ja auch beteiligen muss. Die AfD kann sich so offen äußern, wie sie will, wenn sie die Grenze der Volksverhetzung nicht überschreitet. Das tut sie ja auch jeden Tag auf Social Media. Auch ein wichtiger Punkt, glaube ich, über den wir noch gar nicht gesprochen haben. Keine Partei hat so viele Follower in Zahlen wie die AfD. Sie kann sich ja äußern, aber sie muss das ja nicht jetzt von Welt-TV, einer großen deutschen Tageszeitung, diese Bühne geboten bekommen. Also ich glaube, das ist genau auch diese Haltung, würde ich Ihnen auch zustimmen. Und die muss eben auch in den Medien, in der Schule, wenn eine Podiumsdiskussion zu Wahlen stattfindet, dann muss man die AfD da nicht einladen. Also,
weil ich fände es ja schön, wenn es so wäre, dass es die AfD nicht gibt. Aber sie gibt sie nun mal. Und wenn in Thüringen 30-35% überlegen, da ein Kreuz zu machen, dann kann ich das nicht verhindern, indem ich irgendwelche Sprüche tabuisiere, wie Sie das vorhin gesagt haben. Natürlich war es in den 70ern, durfte man bestimmte Dinge nicht mehr sagen, oder in 80er Jahren, aber das hat ja nicht dazu geführt, dass die Gedanken weg sind. Und wenn wir jetzt sagen, wir in Thüringen lassen wir 35% der Bevölkerung ohne Repräsentanz in den öffentlichen Medien, sondern nur noch in den sozialen, dann haben wir genau das Problem, was wir jetzt haben. Es traut sich keiner, mit einem guten Argument gegen diese Penner einzugehen. Es fehlt doch offensichtlich an guten Argumenten auf der anderen Seite. Wenn die es über die sozialen Medien schaffen, an 35% der Wählerstimmen zu kommen, dann muss man sich doch fragen, liegt das jetzt am Wähler, liegt es nur an der AfD, liegt es an Herrn Höcke oder liegt es an uns allen, die wir über Jahrzehnte irgendwie uns zurückgelehnt haben nach dem Motto, Mensch, Angela richtet schon, und auf einmal ist die AfD da. Die waren gegen den Euro, das war der Ursprung der AfD. Die waren gegen den Euro, haben mit Migranten, mit außerdem nichts zu tun gehabt. Sie sind einfach geschickt genug, Strömungen aufzugreifen, die aber vorhanden sind. Und da ist die Frage, wie kann ich gegen diese Strömungen kämpfen? Dann hätte sich die AfD von ganz alleine erledigt. Aber so ist es leider nicht. Also muss es auch noch einen dritten Weg geben, als den wir hier diskutieren.
Ja, also das ist ja dann nochmal die Frage, braucht es Argumentationstrainings für Demokraten, dass, wenn sich da keiner traut, mit Argumenten gegenzugehen, wo kann sowas stattfinden? Soll das in Schulen stattfinden, in Multiplikatorenfortbildungen? Braucht es Übungsräume auch für, ja, Debatte, für Diskurs, für Auseinandersetzung miteinander?
Ja und nein. Also mit...
Wo ja, wo nein?
Björn Höcke da Faschist genannt werden. Und mit Faschisten zu diskutieren an einem Tag, an dem das KZ Buchen war, also es ist unfassbar, das kann man nicht machen. Gestern haben wir einen Vortrag gehört von Andrea Speit, Soziologe und Journalist. Und der sagte, die AfD hat 10 bis 20 Jahre gebraucht, bis sie jetzt diesen Stand erreicht hat. Und genauso viel Zeit werden wir brauchen, um sie wieder einzudämmen. Und das ist, glaube ich, eine sehr realistische Einschätzung. Denn die ist ja nicht im luftleeren Raum entstanden, sondern in einem politischen Klima, während der Regierungszeit bestimmter Parteien in einem bestimmten Umfeld. Und wenn das jetzt so weitergeht mit diesem Gezanke in der Regierungskoalition, wo Parteien sich gegenseitig diffamieren, da entsteht nicht nur eine Demokratiemüdigkeit und eine Wählermüdigkeit, sondern eine Demokratieverdrossenheit und eine Offenheit für fragwürdige Alternativen. Was wir hier machen können, ist einfach zur Wahl zu gehen und das zweite Jahr natürlich Argumentationstrainings und üben zu sprechen in der Familie. Es gibt ein wunderbares Buch, höflich widersprechen. Man kann ja nicht einfach weggehen und sagen, du erzählst hier Unsinn, ich will mit dir nicht mehr reden. Wenn es im Arbeitskontext ist oder in der Familie, da gibt es gute Hilfestellungen und ihr macht ja auch welche. Gekonnt kontern, widersprechen, lernen, Hintergründe dabei sich auch aneignen und das üben, üben, üben. Denn in der Situation vergisst man's. Man muss das üben, damit es einem schnell einfällt und dann kann man diskutieren. Aber, und das sagte Andrea Speit gestern auch, mit AfD-Leuten auf der Bühne zu diskutieren, ist völlig kontraproduktiv. Denn sie argumentieren ja nicht, sondern sie schmeißen Fake News und Lügen in den Raum und die bleiben stehen. Und da kann man 10-mal widersprechen. Man ist in der Verteidigungshaltung und das bleibt nicht hängen, sondern dieses Argument 10-mal wiederholt bleibt, wie das in Amerika schön vorgeführt wird. Also das ist ganz schädlich. Auf Podiums, in Podiumsdiskussionen, in Talkshows, die einzuladen und zu glauben, man könnte damit fertig werden. Da kann man rhetorisch noch so geschult sein. Das bringt überhaupt nichts, weil die einfach eine Lüge nach der anderen raushauen. Und man ist immer hinterher, hechtet hinterher, um das alles zu widerlegen. Da sind sie schon wieder woanders hingesprungen. Also das macht keinen Sinn. Und darauf muss man sich nicht einlassen. Man muss mit Faschisten nicht auf einer offenen Bühne diskutieren. Punkt.
Das würde ich nochmal unterstreichen sozusagen und auch zu dem Argument zu Herrn Merz. Das ist dem nicht passiert. Das war geplant. Und er hat gewusst, in dem Moment, wo er es gesagt hat, dass es eine Lüge ist. Und er hat es trotzdem benutzt. Und das finde ich erschreckend, dass eben die etablierten Parteien auch mit solchen Lügen arbeiten, zumindest bestimmte Parteien, jetzt will ich nicht alle über einen Kamm scheren. Nicht? Und wir müssen auch aufpassen, ich habe so ein anderes Thema, man braucht jetzt eigentlich sozusagen so eine kleine Tischrunde oder Mittagstisch, nur mal das Thema Gendern ansprechen. Da explodieren die Leute, ich verstehe das gar nicht. weil gegendert wird ja schon lange, dass man die männliche und die weibliche Form benutzt, ist, sag ich mal, in meiner Jugend schon entstanden, das ist doch auch schon Gendern. Ich verstehe gar nicht, warum das jetzt im Moment die Leute so zur Explosion bringt, wenn man nur diese Vokabeln Gendern benutzt.
Warum es so emotionalisiert ist.
Ne? Ja, genau. Warum ist das so emotionalisiert? Also, dass man mit Sprache spielt, dass Sprache sich verändert, dass man experimentiert und manche Sachen auch doof sind und nicht funktionieren, finde ich jetzt nicht so schrecklich. Also.
Dann gehen wir vielleicht direkt weiter. Danke.
Ja, was jetzt mehrfach von Ihnen vorgeschlagen wurde und mir auf der Seele brennt, gerade in der Frage, wie geht man jetzt eigentlich gegen diese Trends vor? Geht wählen, war Ihre Aussage. Die spricht mich sehr an, aber wo das große Fragezeichen auftaucht, ist, die Tendenz geht ja eher rückwärts. Also die Politikverdrossenheit steigt, die Wählerbeteiligung sinkt. Und da ist die Frage für mich, und die ist ganz aktuell immer wieder, wie bekomme ich es hin oder wie bekommen wir das hin, dass sich mehr Menschen wieder zur Wahlurne bewegen, dass das Vertrauen in die Politik wieder wächst. Ne, das ist ja das Problem. Also wie will man eine Wahl, also wie will man Wähler mobilisieren, wenn die Politik verdrossen sind, wenn die keine Antworten mehr sehen? Und ich glaube, das sind sehr, sehr viele. Und auch die Gruppen, um die es geht, die hier ganz massiv angegriffen werden von der AfD, die geben sich selber kaum eine Stimme. Die gehen nicht zur Wahl. Und oder sehr wenige davon. Und auch da ist wieder die Frage, dieses spannende Moment in der Demokratie. Wie kriege ich da mehr Demokratie mit Beteiligung hin? Und wie schaffe ich es wirklich, Menschen zu motivieren? Also ich würde das gerne machen, aber ich weiß nicht wie.
Ideen?
Ja, vor der Bundestagswahl, vor der Landtagswahl und jetzt auch vor der Europawahl haben wir uns auch überlegt, wie kriegen wir die Menschen dahin? Kurzfristig und schnell und praktisch und machen viele Wochen, wir haben schon letzte Woche angefangen, zweimal in der Woche stehen wir mitten im Zentrum mit unseren drei Campingtischen voller Material und freundlichen Gesichtern dahinter und sprechen die Leute an, die dann kommen und sagen, ach, wählen ist ja sowieso egal, die machen ja, was sie wollen, und da hören wir zu und sagen, ach so, erzählen Sie mal. Und noch, ich glaube, noch niemand ist weggegangen, der nicht gesagt hat, ich will jetzt doch. Also Fragen zuhören, anbieten, Materialien dabei haben, niedrigschwellige oder komplizierte, und immer Material von der mobilen Beratung Niedersachsen, selbstverständlich, von Aufstehen gegen Rassismus, von der Bundeszentrale für politische Bildung, jetzt auch vom EU-Büro. Ich habe gestern 4 riesig schwere Pakete bekommen voller Material. Das gibt es alles, das können Sie alle bestellen, schicken die nach Hause. Die freuen sich, wenn sie ihr Material unter die Menschen bringen. Also das ist das, was wir machen, was wir machen können. Jeder Mensch kann ja was anderes machen, aber sie können in ihrem Umfeld über die EU reden, über die Errungenschaften der EU, über die Mobilität, über die Arbeitsmobilität, aber vor allem über den Frieden, den die EU gebracht hat, seit sie existiert, oder wofür sie ein Garant sein will. Das ist das, was alle machen können, sprechen. Und wenn alle Menschen in ihrem Umfeld darüber reden würden, da wäre schon viel getan.
Okay, gibt es noch weitere Fragen oder Kommentare?
Ja, hallo, ich schätze Ihre Arbeit wirklich sehr. Ich bin auch sehr froh, dass ich doch hier geblieben bin heute nach einem schweren Arbeitstag. Ja, was ich sagen wollte, meine Mutter ist als Gastarbeiterin hierher gekommen mit 17 Jahren. Sie war auch eine Powerfrau und hat 2 Kinder erzogen, die auch hier studiert haben. Das war ihr Traum und hat es auch geschafft. Ja, was ich damals nicht selber mitbekommen habe, aber natürlich die Medien mitbekommen habe, dass Günther Wallraff ein Buch geschrieben hat über die Arbeitsverhältnisse von Migranten. Er hat sich verkleidet und hat sich Ali genannt, glaube ich, weiß ich nicht mehr. Und ja, man hat sich damals empört, man hat sich natürlich, hat man sich das nicht eingestanden, wie wirklich die Menschen leben, wie sich die fühlen. Ja, aber jetzt nach so vielen Jahren, dass man immer noch sich beweisen muss, immer noch, also das als letztes mit Solingen, Mölln und diese Geschichten, zum Beispiel als Dönermorde in den Zeitungen stand zum Beispiel. Diese Verhöhnung und dieses allgemeine Bild, da geht es um Menschen, die getötet wurden, und man weiß auch jetzt die Hintergründe und dass die Presse das mitgemacht hat, dass man Menschen, Studenten wurden da getötet, und das hat man Dönermörder genannt. Also das ist für mich so eine, dass die Menschen zweimal zu töten, hintereinander nochmal. Und da hat die Medien mitgemacht, da haben die Politiker mitgemacht. Und das war ja in meiner Jugend, sagen wir mal, ist schon ein bisschen her, ne? Und was Sie gesagt haben, das ist mir auch eben unter die Haut gegangen. Genau, Migrantenkinder wurden sofort in die Hauptschule oder in die Sonderschule geschickt. Das stimmt. Und ich habe viele Freunde, die diesen Weg dann gegangen sind, Sonderschule, Realschule, Abitur, und jetzt Ärzte sind und Anwälte sind. Also sie waren doch nicht so dumm. Und immer noch gibt es wirklich auch, ich erlebe immer noch Rassismus. Und manchmal weiß ich gar nicht, wie ich damit umgehen soll. Ich engagiere mich schon fast 20 Jahre, auch im Integrationsbereich. Aber manchmal sind wirklich so, ich will auch nicht pessimistisch sein. Wir versuchen wirklich alles, dass die Gesellschaft nicht Parallelgesellschaft wird, sondern eine gemischte Gesellschaft, Teilhabe. Menschen kennen sie, Menschen, die zusammenleben in dieser Gesellschaft, ohne Vorurteile. Jeder Mensch hat Vorurteile. Aber wenn man zwei Sätze miteinander spricht, geht auch manches so schnell verloren und man hat ein gemeinsames Thema.
Ist das auch ein Erklärungsversuch, warum manche Leute vielleicht aufgegeben haben und sich nicht, weil was die Dame hier vorne vorher sagte, sich nicht engagieren, weil zum Beispiel Rassismuserfahrung, Erfahrung von ausgegrenzt sein, man darf sowieso nicht mitmachen.
Genau. Ganz genau. Ist. Also hundertprozentig, weil ich habe jetzt die deutsche Staatsbürgerschaft also bewusst genommen, weil ich auch teilnehmen wollte an dieser Gesellschaft, an diesen Punkten auch drehen wollte. Weil mir ja verweigert wurde, beide zu kriegen, zum Beispiel, ne? Ich habe ja einen türkischen Migrationshintergrund, also beide zu kriegen, weil ich bin ja nun mal eine Türkin. Und das fand ich auch zum Beispiel nicht demokratisch genug für mich. Jetzt ist es, glaube ich, also ich hoffe, dass es jetzt kommt, aber ich hatte nicht die Möglichkeit. Aber ich habe dann die Deutsche genommen, weil ich auch engagiert war, aber ich durfte ja nicht wählen. Ich musste das ja alles mit den Dönermorden, musste ich ja alles mithören, ja, aber nichts dazu sagen und auch nicht meine politische Meinung dann äußern oder mitbestimmen. Und oft wird also einem die Steine in den Weg gelegt, obwohl man gut integriert ist, und man wird immer wieder daran erinnert, du gehörst nicht dazu. Aber ich gebe nicht auf, ich mache es wirklich und ich gebe auch nicht auf. Nur, man ist wirklich, das stimmt, also was sie gesagt hat, das stimmt wirklich.
Vielleicht mögt ihr beide noch ein kleines Schlusswort sagen, gerne was ihr mitnehmt, was euch noch wichtig ist, vielleicht auch, was ich nicht angesprochen habe, was euch noch wichtig ist, mitzuteilen heute. Ich würde derweil schon mal ganz dezent im Hintergrund den Kuchen schneiden.
Erstmal herzlichen Dank, dass Sie von sich erzählt haben, hat mich auch sehr berührt. Das ist ein großes Problem, dass die Vielfalt nicht als Schatz betrachtet wird, sondern als Bedrohung. Und auch dagegen kann man etwas machen, indem man es einfach immer wieder anspricht und vorlebt und sich dagegen wehrt, wenn so dumme Bemerkungen kommen, seien sie von einem Politiker, seien sie in der Familie, damit das aufhört. Und das nennt man schlicht und einfach Zivilcourage, dass man seine Meinung sagt, dass man seine Werte lebt und äußert und weitergibt und freundlich ist zu den Menschen, dass die Demokratie erhalten bleibt und dass die Politik eine andere Fahrt aufnimmt, dass wir mit Krisen so umgehen, dass sie konstruktiv gelöst werden und nicht jeder nur denkt, oh Gott, was verliere ich jetzt dabei, sondern was muss getan werden? Denn darum geht es, dass wir das tun, was getan werden muss. Also wenn wir da klarer hingucken und mutig sind, zivilcouragiert sind miteinander und uns vor die stellen und hinter die stellen, die bedroht werden. Und das werden jeden Tag mehr in unserer Gesellschaft. Da haben wir schon viel gewonnen.
Ja, ich wollte auch nochmal Danke sagen für das Statement eben gerade. Ich finde diese ja unsägliche Rede von den Dönermorden in Anführungszeichen zeigt auch nochmal sehr gut das Problem, dass wir es einfach immer noch mit Rassismus, Antisemitismus als gesamtgesellschaftlichen Problem und Herausforderung zu tun haben, dass das auch Phänomene sind, die nicht nur bei vielen Menschen leider vorhanden sind, sondern auch bei staatlichen Institutionen, bei den Medien, bei Behörden, Polizei, Justiz. Und ja, ich finde auch, dass das deutlich macht, wir alle müssen uns quasi auch mit diesen Phänomenen auseinandersetzen. Also ich glaube, sich mit eigenen Vorurteilen und Ressentiments auseinanderzusetzen, ist auch ein wichtiger Punkt. Also es sind gesamtgesellschaftliche Phänomene. Wir haben die nicht überwunden in unserer Gesellschaft. Es sind keine Phänomene der Vergangenheit.
sondern das ist für uns alle quasi eine Aufgabe. Und ich finde, wir sollten das nicht als Stigma, als was Belastendes, Negatives empfinden, sondern das ist ja gerade eine Auszeichnung, auch bereit zu sein, da selbstkritisch drauf zu schauen, wo habe ich selbst vielleicht auch diese Haltung, weil es einfach so starke gesellschaftliche Kontinuitäten von Rassismus und Antisemitismus gibt und ja, es eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe ist, die uns alle betrifft.
Vielen Dank. Also vielen Dank nochmal Ihnen beiden für das Gespräch. Vielen Dank, dass Sie alle da waren. Und jetzt sind Sie alle noch eingeladen. Es gibt einen gedeckten Apfelkuchen mit Rosinen, die waren in Rum eingelegt. Und hier ist noch ein Apfelkuchen, so ein Rahmen-Apfelkuchen mit Mandeln obendrauf. Wir haben hier Teller und Gabeln. Ich rette jetzt erstmal für die beiden ein Stück und der Rest ist freigegeben zum Verzehr.
Ganz herzlichen Dank dafür.